Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment & Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host, Kevin Hackel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblings-Finance-Podcasts Payment & Banking. Heute bin ich wieder hinter dem Mikro, Kevin, und habe heute, wie ich glaube, wahrscheinlich einen der gefragtesten Köpfe von Fintech Deutschland bei mir zu Gast. Besser gesagt, ich bin bei ihm zu Gast. Von wem ist die Rede? Steffen Jentsch, neuer CEO der Solaris Bank. Lieber Steffen, schön, dass du dir heute Zeit nimmst und mit uns heute ein vertieftes Gespräch hast. Wir haben uns viel vorgenommen, aber erstmal herzlich willkommen und vorne werde ich dieses furchtbar heiß gerade wieder liegen. Wie geht's dir?
Ja, vielen Dank, Kevin. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich genieße das jetzt natürlich auch mal so ein bisschen, dass es mal so ein bisschen wärmer war. Man muss sich ja in Berlin auch den Sommer verdienen. Ja, wenn man durch den Winter durchkommt, dann ist das natürlich wunderbar, denn diesen Sommer hier dann zu erleben.
Da hast du vollkommen recht und man kriegt es auch immer ein bisschen in sich. Mal ist es zu kalt, mal ist es zu heiß und heute ist definitiv schon gar nicht, wenn wir über euch gerade sprechen, irgendwie das Mindset sich zu beschweren. Ich bin ziemlich sicher, was die Leute zu Hause am drängendsten interessiert. Was ist jetzt der neue Weg von der Solaris? Und da werden wir gleich noch dazu sprechen. Aber wenn du erlaubst, ich würde gerne zu Beginn erstmal ein bisschen zu dir sprechen. Vielleicht ein, zwei Sachen vorne weggeworfen, die du dann bitte ergänzt. Du hast ja schon einen sehr, sehr interessanten Lebenslauf hinter dich gebracht, wie ich finde. Du warst lange Zeit bei der Atruvia, also sozusagen dem Engine der Volksbanken, dann zuletzt bei FedTechs. Giro, hast da schon einen spannenden Transformationsprozess gestartet, wo wir uns aber noch kurz das erste Mal kennenlernen konnten. Und jetzt ganz jüngst bei der Solaris. Für die wenigen Leute, die dich noch nicht kennen oder besser kennenlernen wollen, magst du die zwei, drei Stichworte, die ich jetzt gerade so in den Raum geworfen habe, ein bisschen ergänzen und einfach erzählen, wo du herkommst, was du so in der Vergangenheit gemacht hast, bevor wir jetzt wirklich starten, dass die Solaris vorhat.
Gut, also ursprünglich, wie man hört, ich bin Schwabe, ja, und es gibt ja immer zwei Sorten von Schwaben, diejenigen, die im Ländchen bleiben, im Ländle bleiben oder diejenigen, die dann auch herausziehen. Jetzt nach Berlin ist unser 19. Umzug, ja, und, ich fand das auch immer sehr, sehr spannend, einfach so verschiedene Aspekte, verschiedene Herausforderungen dort auch entsprechend anzunehmen. Und bei der Atruvia oder damals noch Fiducia und GAD IT AG, das war natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es doch darum geht, die technologische Infrastruktur zu setzen für den gesamten Finanzsektor. Und jetzt ist das schon ein paar Jahre her und Technologie hat da noch nicht so eine große Rolle gespielt, wie sie heute eine Rolle spielt. Und ich fand es total faszinierend, das auch entsprechend dann auch zu tun. Und nach dann irgendwie 10 Jahren oder sowas bei der Fiducia und GAD IT AG gab es dann die Chance, zur Flatex zu gehen, also ein neues Fintech, was damals super hip war, ja, diese ganze Fintech-Entwicklung dann auch zu machen. Und ja, und es war ein kleines Start-up und da habe ich auch gedacht, ja, machst du mal 2 Jahre. Aus den 2 Jahren sind dann weiter, aber fast 10 Jahre oder 9,5 Jahre geworden. Und ja, aus diesem kleinen Fintech ist dann Europas größter Online-Broker geworden. Mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Schmerzen, die man damit natürlich auch durchlebt. Und das Ergebnis lässt sich ja schön sehen. Ja, und jetzt hatte ich dann die Chance, nochmal eine ähnliche Aufgabe zu übernehmen hier bei der Solaris. Und die Solaris ist für mich auch halt deshalb so reizvoll, weil damals bei der Fiducia und GAD IT AG, bei der Atruvia, habe ich schon die Gründung der Solaris miterlebt und mitbeobachtet. Und ich fand es unglaublich spannend, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist genau das, was du tun musst, was wir auch hier in der Atruvia machen müssen. Jetzt dann diese Chance dann bekommen zu haben, hier als CEO zu sein, ist einfach großartig.
Stimmt eigentlich, wie so ein kleiner Full-Circle-Moment ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber wenn man jetzt sagt, okay, Banking as a Service ist die Fiducia, ist Atuvia nicht auch irgendwo? Das ist eigentlich das Kerngeschäftsmodell und bedient da, wie gesagt, die ganzen Volksbanken. Du hast jetzt gesagt, du hast nochmal eine ähnliche Aufgabe bekommen wie damals bei Flatex. Hol uns mal ab, wie bist du vielleicht damals bei Flatex Giro reingestartet? Was waren so Meilensteine? Du hast gesagt, du wolltest 2 Jahre bleiben, sind ein paar Jährchen mehr geworden. Gibt es da irgendwie einen Common Denominator, der dich da irgendwie immer angetrieben hat?
Ja, also auch bei der Flatex de Giro, oder damals hieß das noch Fintech Group, ja, als da gestartet habe, war es genau dieser Gedanke zu sagen, für die Unternehmen, die nicht in einem Verbund sind, dort auch Dienstleistungen dann zu erbringen, die eben diese Lücke, die es in den im Privatbankensektor gibt, die zu schließen. Also die Sparkassen und die Volksbanken und Raiffeisenbanken nicht vergessen.
Mein Fehler.
Ein wenig geprägt. Haben eine unglaublich luxuriöse Situation. Ja, die haben starke Verbundpartner, die ihnen in diesen ganzen schwierigen Fragestellungen alles Mögliche abnehmen. Das haben die Privatbanken nicht. Das müssen die alles selber machen. Und das war damals der Gedanke, wir können so etwas auch aufbauen und wir können so etwas dann auch entsprechend umsetzen und haben dann auch investiert in dieses B2B-Geschäft als dann im Rahmen der Flatex. Und das hat auch super gut funktioniert. Also das war auch wirklich sehr, sehr spannend. Und dann kam aber immer mehr das Wertpapiergeschäft, kam dann immer mehr in den Vordergrund, und der Wachstum im Wertpapiergeschäft war einfach dann immens. Ja.
Absolut. Ich glaube, genau die Branche, wo man zur damaligen Zeit, was ich gar nicht in der weiten Vergangenheit, aber eigentlich die Branche, der Place to be, wenn man auf das Thema Fintech, finanzielle Bildung, da hängt so viel Gesellschaftliches mit dran. Also ich glaube, absolutes Spitzenthema in dem Bereich. Vielleicht, wenn ich da direkt eine Überleitung wagen darf. Jetzt so von außen drauf geschaut, und wir haben auch gesprochen, wir hatten uns auch da vielleicht mal ein gemeinsames Projekt überlegt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass dir langweilig war. Und wenn man jetzt sagt, Solaris Bank, wir haben so alle in den Medien gelesen, du auch dann noch als Externer, schon, glaube ich, ein dickes Brett, das zu bohren ist, und ich hoffe, ich darf das so anekdotisch erzählen. Ich glaube, wir haben uns vor, jetzt ist schon ein paar Monate her, knapp nach deinem Start, ich glaube, bei der Abendveranstaltung beim Hoff gesehen, und so eine der ersten Fragen, die ich dir dafür angestellt habe, ist: Wie lange hat es gebraucht, bis du dich entscheidest? Also ich nehme mal an, da kam irgendwie eine Aufforderung an dich, ein Anruf, wie auch immer, und dann hat man dann meistens doch nicht ewig Zeit. Wie schwierig ist es, sich aus einer vermeintlich sehr convenient Position, wo man sich jetzt irgendwas Gutes im Markt erschaffen hat, jetzt zu sagen, ja, aber das Kapitel Solaris, du hast gerade gesagt, du hattest initial irgendwie einen großen Fehler für das Thema, jetzt tue ich mir unter Anführungszeichen diesen Bärenakt noch an und sage, ich gehe da jetzt rein und versuche nochmal den Weg der Transformation zu gehen. Also wirklich so persönlich, was ist denn da in dir vorgegangen?
Also vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, das ist auch so ein bisschen mein Charakter, ja, so ein bisschen auch von so eine vielleicht mehr Anekdote zu. Ich habe angefangen in Konstanz am Bodensee zu studieren. Und im zweiten Semester in Konstanz, weiß ich noch genau, wir hatten ein Frühstück, wir haben morgens angefangen, wir saßen dann nachts um 2 immer noch am Frühstückstisch mit dem Blick über den See. Und da kam dann meine Reaktion, ich muss hier weg. Weil es war so angenehm, es war so schön. Ja? Und ich wusste, wenn ich da jetzt nicht weggehe, dann bleibe ich da immer gefangen. Und ich habe in der Zwischenzeit auch mit ein paar Bankvorständen auch gesprochen, die sich dann auch immer dann gesagt haben, Mensch, Steffen, du springst ja auch dann immer dann irgendwann mal ab und machst wieder was Neues. Und das erste Mal ist so eine Überwindung. Wenn du das aber mal so 2-3 Mal gemacht hast, dann ist das keine Überwindung mehr, sondern dann ist es wirklich auch eine logische Folge, und es ist auch Instinkt zu sagen, das mache ich jetzt. Viele dieser Kollegen sagen, hey, ich bin in so einem goldenen Käfig. Und
die habe ich schon öfter gehört, ja.
Ja, und diese Freiheit ist mir einfach unheimlich wichtig.
Ja.
Ja? Und etwas dann zu weiterzuentwickeln, was einfach gut funktioniert, ist angenehm. Ja, man kann da abends auch früh nach Hause und das ist auch alles toll. Aber das bin eben nicht ich. Mhm. Ja? Und es war großartig, die Flatex aus dieser schwierigen Situation auch mit den Kollegen gemeinsam dann mit einem tollen Team auch herauszuführen und dann zu dem zu machen, was jetzt da ist. Und die Kollegen heute machen das großartig dort, machen das großartig weiter. Aber für mich war dann irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen zu sagen, okay, wie lange will ich das jetzt noch machen? Und dann kam das Angebot, guck dir doch mal die Solaris an.
Das heißt, wenn man jetzt überspitzt sagt, wenn es zu bequem oder zu einfach wird, dann kommt der Reiz an was Neuem, an was Unbekannten, wo es vielleicht irgendwie noch, sage ich mal, nicht so klar am Bahnen verläuft, sondern eher dann, wo man noch neu was mitgestalten kann. Ich meine, das ist ja auch eine Möglichkeit, die man nicht immer hat. Die Solaris gibt es jetzt nicht seit 2 Wochen. Die hat ja auch schon eine bewegte Historie hinter sich, werden wir gleich drauf schauen, aber ich nehme heraus, deine Lust, dein Urinstinkt auf was Neues war also der erste Antreiber. Das heißt, magst du uns abholen? Wie lange dauert das? Also ist ja schon ein sehr, sehr wichtiger Posten. Da hängen viele Stakeholder mit drinnen. Wir sprechen auch sicher noch zu eurer Investorenlandschaft in der Gruppe. Wie sah der Prozess grob aus, wenn du uns da abholen darfst oder magst?
Naja gut, das ist ja nie so ein Prozess, wo du sagst, so okay, das geht jetzt von heute auf morgen. Sondern da ist jetzt erstmal, wird dann irgendwann ein Gespräch geführt und schaut man mal, passt es einfach, man beschnuppert sich so ein bisschen und dann schaut man dann auch, wie geht das? Ja, und es war jetzt für mich auch jetzt keine Eile dahinter dann auch, das dann auch auch durchzuführen. Und es muss ja auch irgendwo passen, weil ich will mich ja eben nicht gerade dann in etwas hineinstürzen, wo ich sage, ja, aber das ist eigentlich nicht das, was ich möchte, sondern das ist schön, die Freiheit zu haben, Dinge zu tun, die man möchte. Mhm. Und ich fand es ganz großartig und das fand ich auch sehr, sehr faszinierend, mit Japanern dann in diese Gespräche dann auch zu gehen und diese japanische Kultur dann auch zu erfahren und das fand ich jetzt für mich auch nochmal einen zusätzlichen Reiz, dass mit dieser neuen Kultur und mit dem Erfolg, den ja die Japaner unglaublich in Asien haben, sich zu überlegen, können wir so einen Erfolg auch hier in Europa haben?
Magst du ganz kurz für unsere Zuhörer, die vielleicht gerade nicht so nah dran sind, mit Japaner meinst du natürlich unseren Investor.
Richtig.
Sag dir mal, wir sprechen später noch, aber kannst du 2, 3 Sätze zu denen schon mal eingangs sagen, dass wir ein vollkommenes Bild haben?
Genau. Also unser Mehrheitsaktionär ist die SBI. Die SBI ist entstanden aus der Softbank Invest dann. Ist einer der größten Finanzdienstleister in Asien und die SBI ist seit Ende 2024 Mehrheitseigner hier der Solaris und ist nur damit man so ein Gefühl hat irgendwie 750 Konzerngesellschaften, hat 2000 Portfoliogesellschaften, hauptsächlich in Asien, auch noch etwas in den USA. Und wir sind jetzt hier sozusagen der Anfang hier auch in Europa. Und das finde ich einfach auch so reizvoll zu sagen, wir können hier als Eingangspunkt für die SBI nach Europa auch dienen.
Das heißt sozusagen, die SBI, könnte man sagen, aus deren Perspektive ist Solaris auch so ein Stück weit wie ein strategisches Ankerinvestment, um hier sozusagen auch die Fühler auszuspecken, Brücken zu schlagen. Sprechen wir, glaube ich, nachher noch in dem Block ein bisschen detaillierter dazu, aber das ist, glaube ich, gut fürs Gemengebild für zu Hause. Bevor wir jetzt, ich würde es gerne noch ein bisschen persönlich halten zur Intro, weil ich das super spannend finde, in so einen Tanker, der die Solaris ist sicher noch eher ein Schnellboot als ein Tanker, wenn man es vielleicht mit der Fiditia vergleicht, aber hat eben schon ein bisschen eine bewegte Säule hinter sich, bevor wir jetzt auf die neue Strategie schauen. Wie darf ich mir, und du bist jetzt, korrigiere mich, ein knappes halbes Jahr an Bord, wie sind die ersten Tage, wie sind die ersten Wochen, welche Kultur findet man vor? Also ich glaube, eine Sache, die man auch nicht vergessen darf, es funktioniert ja sozusagen nicht nur mit dem Mann, in dem Fall du an der Spitze, sondern es braucht ja auch das Team. Und ich kann mir nur vorstellen, von außen drauf schauend, kenne auch einige Fintech-Persönlichkeiten, Solaris hat ja auch tolle Gründer und tolle Persönlichkeiten hervorgebracht, schon auch vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit oder Unklarheit, man kommt eher aus einer Stressphase, dann kommt da jemand Neues. Also ich stelle mir das schon durchaus tricky vor. Lieber da deine Erwartungshaltung, vielleicht auch dein Mantra für die ersten Wochen, und was hast du vorgefunden?
Also das ist definitiv so. Und deshalb muss ich sagen, bin ich auch den Kolleginnen und Kollegen hier bei der Solaris auch super dankbar, wie offen sie mich aufgenommen haben. Also muss ich sagen, also es war wirklich ganz großartig, wie ich hier auch angekommen bin. Ja, die ersten 2-3 Tage waren irgendwie so noch so ein bisschen Onboarding. Ja, und dann habe ich, glaube ich, am dritten Tag habe ich schon meinen ersten Townhall gehalten. Mhm. Ja, und habe dann versucht, den Mitarbeitern mich nicht nur vorzustellen, sondern einfach schon zu sagen, okay, das ist mein Plan. Ich habe einen Plan. Ich habe eine Idee. Ich möchte das mit euch natürlich abstimmen. Ich möchte euch damit dazu nehmen. Ich möchte wissen, ob ihr auch denkt, dass diese Idee tatsächlich auch tragbar ist und dass die auch erfolgreich ist. Weil aus der Historie, wie ich ja gesagt habe, ich kenne ja die Solaris ja schon länger. Mhm. So, und diesen Kern das Banking as a Service und Embedded Finance anzubieten, das ist eigentlich auch meine DNA. Das finde ich einfach großartig. Und hier haben die Leute wirklich etwas geleistet. Das ist wirklich ein Pionier in Embedded Finance Lösungen, in Banking as a Service Lösungen, was seinerseits seinesgleichen sucht. Und das habe ich mit den Kolleginnen und Kollegen auch geteilt und habe sie auch aufgefordert, mir da zu helfen, dann hier das auch weiterzuentwickeln. Die erste Woche dann war dann sehr stark, habe ich mich sehr stark damit beschäftigt, wie die Kunden auf uns schauen. Also ich bin durch ganz Deutschland gereist, von einem Kunden zum nächsten, ja, und habe mit denen dann auch gesprochen, und das fand ich super. Also ich habe bei allen wirklich sofort den Termin bekommen, gleich in der zweiten Januarwoche, fand ich super. Und dann haben wir wirklich über die Sichtweise der Kunden auf die Solaris gesprochen. Und das fand ich natürlich super ermutigend, weil diese positive Sichtweise, gerade auch auf die technologische Leistungsfähigkeit, hat mich wirklich positiv überrascht. Und das ist auch das, was ich vorgefunden habe. Also wie gesagt, Fiducia und GRD IT AG, also dementsprechend so ein bisschen Technologie, weiß ich ja schon, wie sowas aussieht. Das, was ich bei der Solaris vorgefunden habe, war das Beste seit geschnitten Brot. Also das war wirklich, wirklich, wirklich toll. Ja? Und darauf kann man natürlich aufbauen, weil so eine Technologie dann sie zu entwickeln, das ist nicht so einfach. Ja? Und so etwas dann zu haben und darauf aufbauen zu können, ist natürlich wirklich klasse. Die zweite Woche war dann mehr Regulatorikwoche. Da habe ich mit unseren Prüfern, mit dem Sonderbeauftragten, mit der BaFin, mit der Bundesbank gesprochen. Und ja, das war natürlich auch sehr gut, weil vielleicht, die Hörer wissen das vielleicht ja auch nicht so, die Flatex war ja auch mal in so einer schwierigen Situation. Ja, also war auch im Himmel war Jahrmarkt, ja, also war super hoch bewertet, alles war toll, ja, und dann kommt die regulatorische Wirklichkeit und dann knallt man dann ja dann irgendwie auf den Boden zurück, der Tatsachen, auf den echt harten Boden, und der Aufprall ist ziemlich hart und unangenehm, und dann muss man sich halt über viele, viele Jahre ganz hart, langsam, aber sicher, Schritt für Schritt dann dort auch wieder herauskämpfen. Und das hat bei der Flatheads gut funktioniert, und dementsprechend glaube ich auch, zu wissen, dass die Aufsicht ja da natürlich so ein bisschen drauf geguckt hat, wie hat er das vorher dort gemacht, und sind eigentlich der Meinung, ja, also das könnte natürlich ganz, ganz gut passen.
Perfekt. Wir haben uns auch noch einen kleinen Block vorgenommen, aber lass uns noch kurz an den Anfangsteilen rein. Also ich versuche mal zu rekapitulieren, bei so einem, ich könnte jetzt mal Triangel nennen, also bei den Vorgesprächen gemeinsam mit der SBI wahrscheinlich an der Strategie gearbeitet worden sein. Du bist anscheinend sehr, sehr gut vorbereitet gekommen, hast da irgendwie schon mal in den Weg skizziert. War dir aber wichtig, viel mit den Mitarbeitern und vor allem, ich glaube, das ist an der Stelle nicht irrelevant, sondern was der wichtigste Punkt, auch mit beschwerenden Kunden zu sprechen. Wenn du jetzt zurückschaust, wie viel von dieser initialen Strategie, wo du quasi noch in den ersten Tagen eher den externen Blick hattest und jetzt heute in 6 Monaten draufschaust, wie viel ist von dem heute noch aktuell und wie viel wurde da noch bottom-up mit den Mitarbeitern, mit den Kunden weiterentwickelt?
Naja, also ich glaube, wichtig ist ja, das ist ja so ein bisschen wie beim Segeln, ja. Also du hast dort ein Ziel, das du auch erreichen willst, ja, einen Hafen, an den du einlaufen möchtest. Und der Weg dorthin ist ja aber nicht so schön gerade, sondern du musst dort natürlich dich an die entsprechenden, du musst dich da anpassen, ja, du musst diesen Weg, du darfst dein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und das ist genau das. Das Ziel ist absolut genau das Gleiche geblieben. Also absolut genau das Gleiche. Ist auch schön, dass auch die Kunden gesagt haben, das finden sie großartig, das möchten sie, das unterstützen sie auch. Und dass die Mitarbeiter auch dort diese Unterstützung dann auch mich erfahren lassen haben. Und das Schöne ist dann, wir haben dann relativ schnell, schon im Januar dann auch nochmal, haben wir dann eine Strategiewoche gemacht. Das haben wir uns dann tatsächlich auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen eingeschlossen und haben uns dann auch überlegt, okay, wie operationalisieren wir denn auch diese Strategie? Haben dann auch mit den Japanern nochmal gesprochen, haben dann auch nochmal weiter mit wichtigen Kunden gesprochen. Also so die ersten 6 Wochen waren schon sehr, sehr stark in, nicht nur in der Skizzierung der Vision in der Strategie, sondern tatsächlich auch, wie operationalisiere ich das dann auch? Weil nur darum geht es ja dann auch eigentlich dann, ja, um das dann auch entsprechend zu exekutieren. Und dementsprechend ist da sehr viel übrig geblieben. Ja? Das ist sehr, sehr viel übrig geblieben. Das Ziel ist das Gleiche, ja, dass wir Embedded Finance Solutions anbieten, dass wir Banking as a Service anbieten, eher noch Banking as a Plattform, also dass wir jetzt nicht nur rein dann irgendwelchen Fintechs irgendwie unsere Banklizenz anbieten. Das ist nicht so unser Ziel, sondern unser Ziel ist tatsächlich, dass wir Finanzdienstleistungen anbieten, integrierbare Finanzdienstleistungen. Und wir sehen das auch. Die gesamte Entwicklung der Finanzindustrie geht auch in diese Richtung. Und wie wir damals ein Pionier waren, sind wir jetzt auch hier wieder ein Pionier. AI Native Bank ist ja auch noch was, so ein Stichwort dazu. Da kommen wir sicherlich nachher auch noch mal ein bisschen mehr dazu und steigen dort ein bisschen tiefer ein. Aber das ist die logische Konsequenz auch dieser Gesamtweise.
Da schaue ich gleich drauf und ich glaube dann nähern wir uns auch langsam einem spannenden Punkt. Du hast jetzt schon ein paar wichtige Schlagworte genannt, wie euer neues Selbstverständnis, eure Vision vielleicht ist, was ihr machen wollt, was ihr nicht machen wollt. Vielleicht noch eine persönliche Frage, die sicher nicht nur mich interessiert, sondern die Leute zu Hause einiges mitnehmen können. Also ich habe jetzt verstanden, wie du es gemacht hast, wie deine Herangehensweise war. Zeitgleich stelle ich es mir super komplex vor, sozusagen als Externer, als zwar als unbeschriebenes Blatt. Ich glaube, das war in der Situation bestimmt auch ein Vorteil. Aber wie hast denn du dich in dem Laden zu Beginn navigiert? Wer war dein Kompass? Weil du hattest wahrscheinlich auch von draußen diesen anderen Blick, jetzt wo du den von drinnen lässt. Da sind Mitarbeiter total wichtig. Mir fällt da direkt beispielsweise ein Bar ein, der, glaube ich, seit Tag 1 dabei ist. Viele, die von Tag 1 an dabei waren, sind gar nicht mehr dabei. Also, was man vielleicht so ein, zwei Tools, die du genutzt hast, um dich weiter aufzuschlauen, irgendwie, sorry, lange Frage, aber oft ist auch, man kommt neu, die Leute wollen einen guten Eindruck machen, aber vielleicht auch so ein bisschen Reibung zu erzeugen, weil deine Aufgabe ist es auch zu verstehen, wie ist es wirklich und dass die Leute nicht spiegeln, was du hören möchtest. Was sind da so ein, zwei Tools, die du in solchen, sag ich mal, Sondersituationen wie die eines Neustarts in einem sehr, sehr für das Fintech-Ökosystem wichtigen Unternehmens anwendest?
Also ja, ich meine, ich hatte natürlich eine großartige Unterstützung. Also und das wäre jetzt fast ungerecht, jetzt nur einen Baha, einen David, ja, Ansgar, wie sie auch alle heißen, ja, sie einfach da auch nur zu benennen, weil es war so eine breite Unterstützung. Ja, und diese breite Unterstützung fand ich einfach ganz großartig, weil es mir einfach gemacht hat. Aber wichtig war halt, mit allen möglichen viele Gespräche zu führen. Also wirklich auch mit den Leuten zu sprechen, auch mal zu auch klar zu machen, mir geht es jetzt nicht darum, dass sich irgendjemand jetzt hier irgendwie besonders gut darstellt. Ja, das ist, darum geht es nicht, sondern es geht darum, wie ist der Blick aufs Unternehmen? Ja, was müssen wir tun, um dieses Unternehmen weiter nach vorne zu bringen? Auf was können wir aufbauen? Auf was sollten wir vielleicht eher verzichten? Also das war schon nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, ich habe noch zwei Kollegen mitgebracht. Ja, ich habe den Matthias Heinrich mitgebracht, ja, als unser CRO, ja, also meinen langjährigen Vorstandskollegen auch bei der Flatex. Das ist das dritte Mal, dass ich mit ihm zusammenarbeite. Also das ist dementsprechend haben wir da schon auch so eine gewisse Routine in den ein oder anderen schwierigeren und einfachen Umfeldern. Christina Wendt, ja, auch hier mein Chief of Staff, auch schon bei der Flatex. Da hast du natürlich auch einen weiteren Anker, wo du das auch immer mal wieder gegenspiegeln kannst. Ja, und diese Kombination der Offenheit der Kollegen hier, ja, auch der Wille der Kollegen hier, ja, wir wollen etwas verändern, wir wollen den Weg nach vorne dann auch gehen und auch sich trotzdem auch auf abstützen zu können, auf langjährige Weggefährten, das ist schon gut und wichtig.
Vielleicht in dem Block abzuschließen mit einer vielleicht unangenehmeren Frage, die aber auch zum täglichen Brot- und Buttergeschäft dazugehört. Ihr habt euch auch entschieden, aus guten Gründen, das ist schon angedeutet, ihr werdet zu AI Native Bank, da schauen wir gleich drauf, auf ein paar Stellen abzubauen. Ja. Wie schwierig war es oder ist es, sowas irgendwie gleich mal zu Beginn zu transportieren oder gibt's irgendwie neues Management, so eine gewisse Sollbruchstelle, dass es da eher auch ein, zwei gibt, die vielleicht selber links und rechts schon, wie schwierig war das vielleicht in den ersten Paaren?
Das ist immer schwierig, ja. Und das ist wirklich auch das Unangenehmste daran. Aber ich glaube, nicht nur mir, ich glaube auch vielen Mitarbeitern war klar, dass das ein notwendiger Schritt war. Die Frage ist nicht eher, ob man es tut, sondern eher die Frage, wie man es tut. Und ich glaube, wir haben dort auch mit Unterstützung des Betriebsrats, also wir haben hier auch den Betriebsrat mit eingebunden in diese Gespräche, auch wenn er damals noch gar nicht gebildet war. Die Fragestellung war, wie können wir den Kollegen helfen, dann diesen Schritt, der jetzt gezwungenermaßen umgesetzt werden muss, zu gehen. Und wir haben dann uns entschlossen, eine Transfergesellschaft zu gründen, was ja auch eine gewisse Aufwand und finanzielle Belastung dann auch ist. Aber ich glaube, für die Mitarbeiter, die ja wirklich über Jahre hier auch hart gearbeitet haben, um das zu erreichen, was für die Solaris jetzt hier zu erreichen war, war das auch ein wertschätzender Weg, um dann jetzt eine neue Aufgabe dann woanders dann zu übernehmen.
Ja. Okay, das heißt Transfergesellschaft, für die wir es noch nicht gehört haben, ja, Abfindungen oder ähnliches für Zeit oder wieder höheres Vorstellen.
Eine Transfergesellschaft ist dann auch eine unterstützte Gesellschaft, die dann auch mit dem Arbeitsamt, aber dann auch entsprechende Zuschüsse gibt, sodass wir die Mitarbeiter länger dort auch mit einem Gehalt dann auch versehen können. Die bekommen Schulungen dafür, die bekommen Trainings dann, um sich auf neue Aufgaben vorbereiten zu können. Und die Transfergesellschaft versucht, die Kollegen auch zu vermitteln. Und ich würde sagen, also ich bin mir jetzt nicht, es ist immer sehr, es ist ziemlich erfolgreich. Also wir reden hier nicht davon, ja, also wir reden hier schon davon, dass also wirklich ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen dann tatsächlich dann auch vermittelt werden.
Plus, hier arbeiten ja sehr, sehr smarte Leute. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die wahrscheinlich selber wieder auf zwei Beinen landen, ist sehr, sehr groß. Aber ich glaube, es ist auch ein schönes Zeichen. Und danke, dass du da auch so offen drüber sprichst, dass ihr euch da auch Mühe gegeben habt. Einfach, wie du sagst, es ist ein schönes Thema, ist es nie. Aber das irgendwie handhabbar für alle zu behandeln. Und glaube ich, spricht in dem Sinne auch für dich und deinen Neustart, irgendwie jetzt nicht nur auf die Leute zu fokussieren, die noch Teil davon der Reise sind, sondern auch auf die Leute zu schauen, die das dann an anderer Stelle von der Seitenlinie beobachten werden. Wenn für dich in Ordnung, Steffen, ich würde jetzt gerne so ein bisschen auf eure Neuausrichtung schauen, Strategie hast du schon mit ein paar Schlagworten gezeichnet. Ich glaube, da müssen wir noch tiefer rein. Ich mache mal hier, und das wissen nicht viele, ich habe ja ursprünglich mal Geschichte studiert und bin eigentlich durch Zufall in der Finanzbranche gelandet. Ich versuche mal als Historiker der bewegten Solaris-Vergangenheit, dass die Zuhörerinnen es zu Hause nicht mehr so präsent haben, Verständnis haben, wo kommt die Bank her, wo möchte sie hin. Ist ja damals, und daher auch der Name, ich finde das wirklich eine schöne Anekdote, noch im FinLib-Ökosystem, großer Company-Builder, unter Ramin und Kollegen aufgebaut worden, wo es erste Business-Banken wie Penta gab, dann gab es der Tag mit Versicherungen und viele weitere Themen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, warum bauen wir eigentlich nicht? Und das hat mich auch so ein bisschen an dein Eingangsstatement erinnert, warum bauen wir darum nicht jetzt eine Banking as a Service Bank mitten rein als Sonne sozusagen, deswegen Projekt Sonne, die all unser ganzes Fintech-Portfolio serviciert. Die Vorteile liegen auf der Hand, man partizipiert an der Wertschöpfung, ist weniger abhängig von Dritten, kann sein Ökosystem vertiefen und. Und war ein fulminanter Start, der sich stark weiterentwickelt hat und immer weitere Services dazugewonnen hat. Da wird es dann aber auch schon ein bisschen trickier, wenn ich mir eine Sache zum Beispiel rauspicken darf. Hat man, glaube ich, damals völlig konsequent und richtig Krypto as a Service aufgebaut, eine Sache, die ihr heute bewusst nicht mehr macht, die ihr jetzt sozusagen einstampfen werdet und was sich in der Historie auch gezeigt hat. Denn diese Fintechs in diesem Ökosystem, die man serviciert, ich denke da beispielsweise jetzt an ein Vivid in der Vergangenheit, wenn die eine gewisse Größe erreichen, dann sagen die halt auch, irgendwann kommt so der Tipping Point, wo die sagen, ich mache das vielleicht selber, hat das Geld in meinen eigenen Büchern. Das heißt, in der, finde ich, sehr, sehr wichtigen und spannenden Idee, weil für ein Fintech ist es natürlich großartig zu sagen, ich kann theoretisch morgen meine Idee umsetzen, weil ich habe einen lizenzierten Partner an der Seite, dem irgendwann entwachsen und glaube ich auch so die erste Idee von der Solaris Bank ein bisschen retrospektiv ins Wanken geraten ist. Ich finde das nach wie vor super wichtig und du hast jetzt auch schon bewusst gesagt, diese Fintech Partnerbank wollte in dem Sinne vielleicht auch gar nicht mehr sein. Das war jetzt wirklich sehr, sehr schneller Abriss. Wir erinnern uns an den ADAC-Kartendeal, der viel in den Medien war, der der Bank sozusagen finanziell wirklich auch an Engpässe gebracht hat, dann den Turnaround. Und dann ist eigentlich sozusagen mit diesem Kapitel, schlagen wir auch eigentlich zeitgleich dein Kapitel ab. Also das ist das, was ich auch eingangs meinte. Keine leichte Aufgabe, wo du sagst, das ist genau das, was du suchst. Jetzt habe ich viele Themen aufgemacht und ich möchte mit dir, weil das glaube ich nicht gewinnbringend ist, über die Vergangenheit der Solaris zu sprechen, weil du quasi Teil der Gegenwart bist, aber natürlich auch du kennst die Historie, wirst dir angeschaut haben, was haben die Jungs und Mädels, die hier früher sozusagen die Entscheidungen getroffen haben, gemacht und nicht gemacht. Die SBI wird eine klare Erwartungshaltung haben und in der Gemengelage entsteht gerade was Neues. Das heißt, wenn du uns mal zeichnen könntest, was ihr machen wollt, wo ihr hin wollt, vielleicht auch ganz klar zu sagen, in Abgrenzung, was ihr nicht machen wollt, damit wir sozusagen von der Solaris 2.0, wenn man sie möchte, ein Bild bekommen, was der Weg nach vorne ist.
Okay, Kevin, jetzt hast du was aufgemacht. Also jetzt hoffe ich, dass du nochmal zu Wort kommst.
Ohne Punkte vor, es tut mir leid.
Nein, da werde ich mich jetzt revanchieren. Da werde ich mich jetzt revanchieren, denn ich meine, das ist ja, und ich glaube, das ist ganz gut, dass du das auch so betrachtest, weil es ist tatsächlich auch so eine Bewegung. Das ist eine Entwicklung aus der Historie heraus, die sich dort genau, die wir dort mit berücksichtigen müssen. Und die Stärke des Solaris in der Vergangenheit war ja eben gerade, dass man diese Technologie und diese Embedded Finance und Banking as a Service auch entwickeln konnte. Und da müssen wir vielleicht dann auch doch mal vielleicht mal zwei, drei Sätze zur Technologie verlieren. Weil wir kennen alle diese Mainframes, diese riesigen Dinosaurier, die irgendwo im Keller stehen von diesen ganzen Großbanken oder auch in den Verbundunternehmen. Und diese Dinosaurier haben nun mal die unangenehme Angewohnheit, also sehr, sehr hungrig zu sein. Die muss man ganz schön füttern. Und es kostet, also ich weiß jetzt, ich erinnere mich jetzt noch, wenn ich diese Verträge mit IBM unterschrieben habe, da hat mir immer also der Füller gezittert, weil diese Beträge, das fand ich immer also furchtbar. Aber nichtsdestotrotz hat sich daraus, aber dafür hat man natürlich eine Stabilität. Da hat man eine Stabilität, da hat man klare Prozesse, das hat auch seine Vorteile. In der Zwischenzeit hat sich das aber anders entwickelt. Also Finanzdienstleistungen werden immer flexibler und ist immer notwendiger, in andere Prozessketten zu integrieren. Und da bin ich ein riesen Fan davon. Und modulare Systeme sind sicherlich in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich genau die entsprechende Lösung geworden. Aber auch die kommen dann irgendwo an eine Grenze. Und zwar dann, wenn sich anfangen, diese Module sich gegenseitig zu blockieren. Und ich dann auch in der Weiterentwicklung dann dieser flexiblen einzelnen Module, wenn ich dann immer größere Schwierigkeiten habe, die dann auch schnell genug dann zu realisieren. Und die Idee der Solaris, eine API-First-Strategie, also die Orchestrierung in den Vordergrund zu nehmen dieser Module, das ist natürlich eine ganz, ganz großartige Idee. Und dort diese Module dann zu haben und sie dann auch entsprechend anbieten zu können, das ist die Grundvoraussetzung, die technologische Grundvoraussetzung, auf die wir jetzt auch alles aufbauen. Also man muss wirklich auch nochmal in die Historie sehen und sagen, also in der Historie ist wirklich auch viel richtig gemacht worden, um überhaupt hier zu sein, wo wir jetzt sind und darauf dann weiter aufzubauen.
Plus vielleicht, wenn das sinnvoll ist, wahrscheinlich ein bisschen Produkt- und Go-to-Market-Strategie auch ein bisschen differenziert zu betrachten. Da habe ich jetzt auch ein bisschen viel durcheinander geworfen in der Anmoderation.
Aber ich glaube, das bedingt sich auch gegenseitig. Ich sehe ganz klar in der Finanzindustrie verschiedene Entwicklungen, bei der du einfach diese Grundvoraussetzung erstmal erreichen musstest. Also du brauchst die Modularisierung und die API-Strukturen, um überhaupt diese Flexibilität zu haben. Du brauchst dann als nächstes Plattform, so Banking as a Service, Banking as a Platform, wo du tatsächlich auch verschiedene Beteiligten orchestrieren kannst. Als nächsten Schritt siehst du auch ganz klar, du hast eine Integration, also von der Produktanfrage her, du hast eine Integration der Finanzdienstleistungen in realwirtschaftliche Prozesse. In der Historie heraus waren Bankprozesse von der Bank gedacht, das war ein schöner Bankbeamter, der sich das vielleicht ausgedacht hat. Ja, und diese Bankprozesse, lösen sich auf von dieser Banksicht und werden integriert in realwirtschaftliche Prozesse. Also das, was jeder Kunde tatsächlich auch dann durchführt und jeder Kunde dann auch Finanzdienstleistung ist ja nichts, was irgendjemand besonders gerne kauft. Ja, der kauft gerne einen Pulli oder sonst irgendwas. Das Bezahlen, das ist irgendetwas, ja, muss halt irgendwie sein.
Aber eine Buy-Now-Pay-Later-Lösung oder Kreditcheck ist ja ins Produkt integriert. Das ist
ins Produkt integriert.
Also unter dem Embedded Finance Stichwort.
Und das ist genau der Punkt. Also das ist wirklich auch noch dieser zweite Strang. Also du hast einen technologischen Strang, aber du hast dann auch einen Strang auch innerhalb der Produktgestaltungen, dass sich Produktgestaltungen einfach verändern und du als Finanzdienstleister nicht mehr der dominante Prozessgeber bist, sondern die Realwirtschaft ist der dominante Prozessgeber. Die Ökosysteme die dort entstehen, ob das jetzt auch ein ADAC ist oder ob das auch andere sind, die dominieren die Fragestellungen, nicht die Finanzdienstleistungen. Und da ist es schon die Herausforderung, so diese Flexibilität zu haben, um sich zu integrieren. Und das war jetzt ein bisschen eine lange Antwort auf deine auch lange Frage, aber nicht, ja. Aber es ist genau dieser Punkt, das musst du einfach miteinander kombinieren und darauf stützt sich die Strategie der Solaris ab. Und dann kommen noch zwei weitere Aspekte mit dazu. Der zweite Aspekt ist ja Projekt Sonne, tatsächlich also diese Verbindung, diesen Zugang auch zu geben innerhalb eines Ökosystems. Das ist genau der Blick der SBI. Wie gesagt, die SBI, 750 Konzerngesellschaften, 2000 Portfoliogesellschaften, die suchen natürlich genau diesen Bankdienstleister, diesen Finanzdienstleister, den sie hier im Herzen von Europa haben, ja, und von dort aus tatsächlich auch aus Asien heraus ihre Leistungen und ihre Produkte mit anbieten können. Und wenn wir von Osten aus auf die Welt schauen und auf die Finanzdienstleistungen, wie sich das entwickelt, sieht das halt ein bisschen anders aus, wie wenn wir da drauf gucken. Ja? Und was dort an On-Chain-Finance-Lösungen bereits gang und gäbe ist, Stablecoin-Lösungen, also das, du hast das gesamte Krypto-Thema angesprochen. Und das ist super, das ist toll, ja. Und deshalb brauche ich jetzt auch keine eigene Kryptoentwicklung haben. Ich habe 728 Unternehmen in der Gruppe, die tolle Lösungen anbieten. Für mich ist es eher die Frage, wie integriere ich es da? Und da kommt wieder natürlich meine Technologie, die API-Strukturen, ja, die Modularität kommt hier wieder ins Spiel, um sowas dann auch mit anbieten zu können.
Das heißt, man kann sagen, die SBI ist durchaus auch für euer Ökosystem spannend. Und diesen, kannst du mal sagen, das auch gerade gesagt, man blickt anders drauf und du hast es einens auch gesagt, du findest es irrsinnig spannend, mit Japanern zusammenzuarbeiten. Es ist eine andere Kultur. Jetzt mache ich wieder einen persönlichen oder einen kulturellen Ausflug, aber kannst du da so ein, zwei Sachen sagen, die vielleicht anders sind, wie du es vielleicht in der Vergangenheit gewohnt warst oder wie der Blick der Dinge ist?
Naja, also mal vielleicht persönlich ist schon mal eine Frage. Also die Japaner schauen schon auch so ein bisschen kritisch auf ein, ob man, wie man mit der japanischen Kultur auch umgeht, ja, wie man sich auch integrieren kann in solche Strukturen. Auch die Fragestellung, wie vertrauensvoll ist man dann tatsächlich? Und da challenge sie einen schon so ein bisschen. Also das ist jetzt nicht so einfach, ja, dann zu sagen, okay, da wird man so mit, die Amerikaner sind ja da eher so ein bisschen freier, so ein bisschen offener und so weiter. Ja, das ist bei den Japanern so ein bisschen anders.
Also weniger Vorschusslorbeeren, sondern mehr Trust.
Muss man sich erarbeiten, das ist genau das. Der Punkt ist nur, wenn das dann gedreht hat, also wenn du dann tatsächlich dieses Vertrauen dann auch erreicht hast, bist du Teil der Familie. Und zwar so, schlagartig. Ja? Und dann stehen dir alle Türen auf, du kannst zu jedem gehen, du kannst jeden Vorstandsvorsitzenden, kannst dir sagen, hier, hey, lass uns mal reden und so weiter. Das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Also deshalb, du merkst schon, ich bin total begeistert. Das funktioniert toll. Ja, es ist ein bisschen anders, aber es ist wirklich auch, wenn du in Ökosystemen auch denkst, ja, ist dieses Struktur absolut zukunftsfähig und überlegen.
Wie viel Zeit, würdest du sagen, verbringst du in Japan oder umgekehrt die Japaner bei euch in der Syrabis?
Das ist so überschaubar, würde ich mal sagen. Also ich bin sicherlich einmal im Quartal bin ich in Japan, einmal im Quartal sind die Japaner auch hier. Wir haben ein paar japanische Kollegen, die hier vor Ort sind, ja, die dann auch dauerhaft hier auch mitarbeiten, uns dann auch unterstützen. Also das ist,
Ist das so eine Art Second Man oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man aus der Gruppe
genau
die unterschiedlichen
richtig, ja, ja.
Haben wir das jetzt eines davon?
Genau, da können wir auch Unterstützung abrufen, dort wo wir jetzt für ein spezielles Thema auch Unterstützung benötigen. Die SBI Venture Capital ist sowieso auch hier die Kollegen sitzen auch hier im Gebäude. Das heißt also, hier haben wir dann einen sehr, sehr guten Austausch. Und dieses Vertrauen ist es macht Spaß, es macht Spaß, auch mit den Kollegen auch zusammenzuarbeiten, weil die auch sehr zielorientiert sind. Ich glaube, die Japaner und die Deutschen sind sich auch relativ ähnlich. Ja, also wir haben da so ein Ziel, wir arbeiten da drauf, ja, wir sind da schon auch fleißig, ja, und versuchen das dann tatsächlich mit harter Arbeit dann auch zu erreichen, haben dort auch diese Arbeitsethik, das ist schon relativ recht ähnlich. Und ich finde es ganz toll und da bin ich auch echt stolz drauf, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch im August eingeladen zu sprechen auf dem SBI-Strategie-Meeting in Singapur. Ja, da sind vier Leute auf der Bühne, ja, die zum Banking reden und ich bin einer davon. Also das heißt, glaube ich schon, also da ist mit den Japanern, hat die Solaris, wir haben dort als Solaris haben wir uns schon einen guten Stand erarbeitet.
Was vielleicht auch ein bisschen den europäischen Stellwert so früher sozusagen in der Strategie auch vielleicht vorhanden sein sollte, der europäischen Strategie, zeigt das ja, dass es durchaus dann einen Stellenwert innerhalb der der Gruppe hat. Jetzt habe ich eigentlich wie schlechter Moderator, wie ich bin. Direkt, wo ihr etwas ans Eingemachte ginge, sozusagen, wo du gerade losgelegt hast, wie ist dein Verständnis von Produkten, wie das funktionieren muss, habe jetzt wieder einen Track gemacht, aber ich führe es jetzt wieder zurück. SBI hat ja, ich nenne es mal so, ein Foul über die Hand genommen. Das heißt, die haben wahrscheinlich auch eine klare Erwartungshaltung. Und ich nehme an, dass da mit dir, mit dem Kollegen im Management-Team viel partnerschaftlich entschieden wird. Und meine vermeintlich einfache Frage ist jetzt, was wurde denn da so entschieden? Also was sind vielleicht Produkte, die ihr fokussieren möchtet? Ich habe jetzt Embedded deiner Antwort schon ein bisschen rausgenommen. Was sind ein, zwei Thesen, an die ihr glaubt? Und das Dritte, was mich vielleicht am meisten interessiert, welche Kunden wollt ihr jetzt weiterentwickeln oder gewinnen? Das heißt, in welchem Kontext darf man die Solaris vielleicht in Zukunft stärker verorten, als man das vielleicht noch vor 4, 5 Jahren gemacht hätte?
Ich glaube, ich habe die Antworten auch schon in so ein bisschen schon angerissen in bei dem einen oder bei der einen oder anderen Thematik. Also wenn wir mal von den traditionellen Fragestellungen dann mal eingehen, und Embedded Finance ist für mich schon fast traditionelles Bankgeschäft, das werden wir auf jeden Fall wieder weiter stärken. Ja, das werden wir umsetzen, also das werden wir auch tatsächlich so machen, dass wir unsere Finanzdienstleistungen in große Ökosysteme integrieren. Mhm. Also Nicht-Banken, die Bankdienstleistungen anbieten wollen, sind bei uns genau richtig. Unsere modulare Technologie, die Strukturen, die wir aufgebaut haben, unsere Schnittstellen, also die API-Strukturen, die wir auch entsprechend haben, da sind wir eigentlich unglaublich stark. Mhm. Und das können wir sehr einfach in solche Prozessketten integrieren. Weil wir als Solaris wollen ja gar nicht als x-te Neobank irgendwo draußen unterwegs sein. Das ist nicht unser Interesse. Wir sind Infrastrukturbank. Wir stellen Finanzdienstleistungen für Dritte zur Verfügung. Und wenn dann dieser Kunde dann irgendwann mal auch sagt, ich will dann auch Finanzdienstleistungen selber anbieten, kann er das auch gerne tun, aber wir werden dann weiterhin Partner sein. Also wir stellen halt nicht nur das Thema Technologie zur Verfügung, sondern und das Thema Abwicklung, sondern tatsächlich auch Bankdienstleistung. Und das machen wir halt modular. Also es ist absolut klar und offen, dass wir auch Drittbanken, die heute eigentlich auch bereits eine Banklizenz haben, trotzdem unsere Bankleistungen modulhaft auch zur Verfügung stellen können.
Das heißt, so eine gewisse Orchestrierungsrolle, kann das immer sagen.
Sehr gut, Kevin, dass du das gerade angesprochen hast. Das ist das, was ich auch gemeint habe, aus dieser Evolution heraus hin auch zu Banking as a Platform. Und bei einer Plattform musst du auch entsprechend orchestrieren. Das ist genau dieser Punkt. Und wir haben zum Beispiel Auslandsbanken, ja, die natürlich haben die eine Muttergesellschaft, die haben ein Bankverfahren und so weiter und so weiter. Aber wenn die hier Depositen einsammeln wollen, ist es schon ganz gut, wenn wir ihnen dann auch dieses Rundum-Sorglos-Paket komplett auch zur Verfügung stellen können. Und dann können die das entsprechend in ihre Landschaft integrieren.
Und das heißt, ihr habt jetzt dann vielleicht auch gar nicht mehr so den Anspruch, jeden Service direkt bei euch im Maschinenraum selber zu bauen, sondern eher den Anspruch, sozusagen einfach an der Schnittstelle ganz vorne zu sein, und dann springt da vielleicht nochmal eine andere Dienstleistung aus dem SBI-Kosmos mit oder eine,
genau,
die einfach für den Kernfunken hast. Denn du, wenn du von Embedded sprichst, gibt es da einen Bereich, den euch besonders anschaut? Ist es viel Finanzierung? Ist es Lending, ist es im Retail-Bereich, ist es im Corporate-Bereich, ist es Payments? Kannst du da schon ein bisschen uns in die Free gehen?
Was? Ja, also es sind natürlich eher auch so klassische Themenstellungen wie Kundekonto, dann entsprechend Payments auch, ja, dann auf der Passivseite die entsprechenden Tagesgelder, Festgelder, die man dann auch damit auch integrieren kann. Aber natürlich auch immer mehr Lending-Produkte oder natürlich auch die Kreditkarte ist ja selbstverständlich. Ja, also Dinge, die wir auch schon bewiesen haben, wo wir das die Last auch haben bei großen Kunden und das entsprechend anbieten können, das dann auch dritten großen Ökosystemen anzubieten. Weil man muss ja auch sagen, man muss ja auch diese Last verarbeiten können. Mhm. Ja, also und das ist die Technologiebasis, und gerade mit den vielen Kunden auch des ADACs, so eine Last muss ein System auch erstmal können.
Das stimmt. Und war ja auch kein ganz einfacher Weg, wo ich, glaube ich, als Bank viel gelernt habe. Heißt das, wir dürfen mehr Kunden in der Größenordnung ADAC, was sie wirklich für die Zuhörerinnen, die es nicht mehr ganz präsent haben, gerne mal googelt. Also da reden wir wirklich von einem Riesenvolumen, wo ihr gegen die ganz großen klassischen deutschen Player gewonnen habt. Sind das genau die Kunden, die ihr sucht, oder kannst du uns sagen, du wirst wahrscheinlich keinen Namen nennen dürfen, aber in welchem Umfeld ihr gerade auch auf Neukundengeschäft geht?
Ich glaube, es ist gerade das, wo wir eben große Ökosysteme haben. Ja. Weil diese Flexibilität der Integration dessen, was wir hier machen, das funktioniert natürlich besonders gut in großen Ökosystemen, weil dort die Herausforderungen auch besonders groß sind. Prozessual sind sie groß, technologisch sind die Herausforderungen groß, dann aber auch regulatorisch sind die Herausforderungen da. Und das ist etwas, was wir können. Ja, wir haben sehr schmerzhaft gelernt. Sehr schmerzhaft. Mhm. Ja. Und auch gerade unsere regulatorischen Herausforderungen, die wir hier hatten und teilweise auch immer noch haben, ja, das ist kein Prozess, den man einfach, den man so leicht dann durchläuft. Aber das ist genau dann auch die Stärke, die dann daraus auch da ist, wenn wir dann auch sicherstellen können, dass wir das nicht nur technologisch und prozessual, sondern auch regulatorisch compliant abbilden können. Das ist ein echter Mehrwert.
Und Ökosysteme meinst du klassische Finanzbranche, E-Commerce, Mobilität, wie?
Eher auch Dienstleister oder Anbieter, die eben nicht aus der Finanzumwelt kommen, sondern die einen großen Kundenstamm haben, ja, die auch versuchen möchten, ihre Kunden innerhalb ihres eigenen Ökosystems, also ihren eigenes Produktangebot dann auch zu behalten und eben nicht möchten, dass der Kunde auscheckt, ja, so, sondern dass dann diese Bezahlfunktion auch in dem Prozess integriert bleibt und der Kunde lang in diesem System dann auch verweilt.
Mhm. Ja. Und vielleicht das versuchen, ein bisschen plastisch zu machen. Ich glaube, das Beispiel ist unverfänglich, weil es nicht aus euren Ökokosmos kommt, aber man könnte sich zum Beispiel sowas vorstellen wie eine Porsche Bank umsetzt zum Beispiel jetzt natürlich theoretisch.
Genau, ja.
Sowas. Ist es Deutschland, Europa, werdet ihr selber in Japan auch aktiv werden? Du hast auch vorhin gesprochen, sind dann so Transferleistungen. Wie ist da gerade so zumindest eure Strategie oder ihr operationalisiert es gerade schon, wie ist da eure Marschrichtung?
Genau. Also wir werden sicherlich sehr stark dann auch Verbindungen in den asiatischen Markt haben, in den asiatischen Schwesterbanken, die wir dort haben. Wir werden aber selber keine Dienstleistungen dann dort erbringen, sondern wir sind eher umgekehrt. Wir sind einfach der Connector von hier in diesen Markt oder umgekehrt. Wir sind dann derjenige, der dann als Entry Point innerhalb für Deutschland und Europa dann auch dient. Und wir haben hier ja eine sehr starke Veränderung innerhalb der letzten paar Jahre. Wir beschweren uns zwar immer so gerne über Regulatorik und wir Banken sind da immer ganz vorne mit dabei, aber auch hier wiederum der Blick aus von Osten auf die Welt, ja, und wenn man aus Asien das mal dann auch anschaut, aber genauso natürlich auch aus den USA, die Kollegen wundern sich ja gar nicht, verstehen ja auch oftmals gar nicht, dass wir nur eine einzige Regulierung haben für 27 plus 3 Länder, ja. Wir können mit einer Regulierung, CAR, DORA, EU AI Act und you name it, ja, können wir in ganz Europa, können wir dann auch entsprechend unterwegs sein. Das ist eigentlich eine relativ luxuriöse Situation, die man in Asien und auch, wie gesagt, auch in den USA eben nicht kennt. Ne?
Zumindest nicht als lizenzierter Player. Ja,
nicht als lizenzierter Player, genau.
Und das ist auf jeden Fall etwas, das spannend ist. Ja. Ich würde, wenn es für dich okay ist, da mal kurz so ein bisschen zu zumindest Go-to-Market und so ein bisschen, was ihr für Kunden anhalten, mal kurz einen Punkt machen und mit der BaFin eine uncharmante Überleitung zum nächsten Thema gerne machen. Stichwort KI. Wir haben es gesagt, ihr habt ja den Claim, wollt die erste AI-Native Bank sein, da würde ich gerne tiefer eingehen. Und als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, wie haben das die BaFin aufgefasst? Das ist immer in der Zweifel jetzt nicht so, die sagen Maschine über Mensch und ich möchte gar nicht so viel zu Prüfern und Ähnliches eingehen, weil ich finde, viele haben 44er-Prüfer, ich glaube, das ist keine Gefahr davor, da braucht man nur nach links und rechts schauen, die großen Häuser. Deswegen will ich da gar nicht drauf eingehen, sondern eher auf den Punkt, den du meintest. In der zweiten Woche hast du auch viel mit dem Regulator gesprochen und sicher auch die Vision der Banken gezeichnet. Wie schaut man auf das Thema und die Journey, die ihr machen wollt? Und was meinst du eigentlich, wenn du sagst, ihr wollt eine AI-Native Bank werden? Weil das Wort schwirrt gerade viel herum. Wir hatten jetzt vor 2 Tagen die erste KI-Konferenz von Payment und Banking. Da interessiert uns natürlich, was ist genau damit gemeint?
Also ich glaube, und das hat die Aufsicht auch schon erkannt, das ist, Artificial Intelligence ist keine neue Technologie. Das ist wirklich eine industrielle Revolution, die auf uns hier zukommt. Also die künstliche Intelligenz ist nicht irgendwie sowas wie das Internet, das man dann erfunden hat und dann irgendwie bestehende Prozesse, Abläufe irgendwie optimiert und schöner macht und schneller und was weiß ich und besser vernetzt und so weiter und so fort. Sondern das ist eher wie so die Erfindung der Dampfmaschine.
Ja.
Und es ist wirklich, es verändert vielleicht die Finanzindustrie mit besonders schnell, weil wir einfach mit digitalen Daten arbeiten. Wir haben ja keine physischen Daten. Das ist ja alles digital und das Managen von großen Datenmengen und so weiter und so weiter. Also dementsprechend ist der Hebel hier in der Finanzindustrie sicherlich besonders groß.
Wo siehst du denn am größten in der im Engine, wie sozusagen gearbeitet wird? Also Stichwort Operations. Also ich bin selber, bevor ich direkt sozusagen für einzelne Unternehmen gearbeitet habe, man ist ja teilweise schockiert, wie viel händisch gemacht wird, auch wenn der Endprozess für dich und mich in der App digital ausschaut. Oder ist es, wie Kunden Entscheidungen treffen, wo siehst du zumindest jetzt unmittelbar für euch den größten Hebel von?
Also ich glaube, das ist eine Vielzahl von Themenstellungen, die damit auch abgedeckt werden. Also auf der einen Seite sind es sicherlich die internen Abläufe innerhalb des eigenen Hauses. Deshalb auch AI Native Bank. Will ich da auch gleich dann im Anschluss nochmal ein bisschen erläutern, warum ich diesen Begriff AI Native eigentlich so viel wichtiger finde. Aber es sind tatsächlich auch nicht nur Optimierung von Abläufen und Prozessen, weil es nicht nur eine Automatisierung ist, sondern es ist einfach mehr. Es ist auch eine Verbesserung der Risikostrukturen, ja, der Risikokontrollen, einfach eine Qualitätsverbesserung, die wir sprunghaft damit auch erreichen. Und das sind ja, wie du das auch richtig gesagt hast, ich meine, wenn man jetzt in Frankfurt die schönen Türme anschaut, das sieht alles so schön nach Hightech aus, innen drin, ja, ist das alles noch manuell. Also das ist ja wirklich, da kann man ja nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie so etwas noch aussieht. Aber das ist nun mal noch so. Und dementsprechend wird das sicherlich für die Finanzindustrie mit die größte Auswirkung haben. Und das bedeutet für uns, dass wir jeden einzelnen Prozess öffnen. Also, und das ist das, was ich nicht, also es soll nicht eben im AI-supported sein. Ja, wenn ich so ein Mainframe habe, ja, dann mache ich so ein bisschen, ja, da schminke ich so ein bisschen, ja, und dann kann ich da so vielleicht in der Kundenkommunikation kann ich so ein bisschen AI einsetzen. Aber es ist unglaublich schwierig, weil es gibt keine Silver Bullet, ja, mit der ich dann einfach eine AI dort in den Mainframe reinwerfe und damit ist alles gut, das funktioniert nicht. Ja, und auch bei modularen Systemen kommt man halt schnell an diese Grenze der Orchestrierbarkeit, ja, und der entsprechenden Blocks der Orchestrierung. Und das ist das, was die Solaris natürlich von der Technologiebasis einfach sehr gut kann. Die einzelnen Module, die mit API-Strukturen miteinander verknüpft sind. Und wenn ich dann jedes einzelne dieser Module und der Prozesse öffne, kann ich dann dort die entsprechende künstliche Intelligenz auch mit integrieren. Und diese künstliche Intelligenz ist halt nicht nur eine künstliche Intelligenz. Also das ist ja jetzt nicht so, man nimmt jetzt hier irgendwie ein Modell, ja, und das schiebt man dann rein und das ist alles gut. Sondern ich muss mir die gesamte Prozesskette anschauen, weil die dreht sich um 90 Grad. Also klassisch kennen wir das ja, dann laufen irgendwelche Prozesse, wie früher mit Formularen, ja, von einer Abteilung zur nächsten. Ja, und so sind ja fast alle Banken heute auch noch strukturiert. Die Kunst ist es jetzt, die Funktionen herauszuziehen und diese Funktionen in die Prozessketten zu integrieren. Und damit schwenkt die Prozesskette sich um 90 Grad. Also ich habe dann eine End-to-End-Sicht plötzlich in der Prozesskette mit verschiedenen Funktionen, die damit integriert sind und dementsprechend eine Vielzahl von Agenten, die innerhalb dieses Prozesses arbeiten. Ja, ich habe einen Prozessagenten, ja, der vielleicht auch diesen Prozess optimiert und einfacher macht. Aber darüber hinaus brauche ich auch noch einen Orchestrierungsagenten, der sicherstellt, dass die Agenten untereinander richtig arbeiten und auch das richtige Ergebnis liefern und dort auch das Halluzinieren reduziert. Ja, es ist ja ganz interessant. Agenten, die wissen, dass sie kontrolliert werden, liefern ein besseres Ergebnis. Das ist kein Witz. Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Und da dementsprechend also noch einen weiteren Agenten, um das Halluzinieren dann entsprechend zu reduzieren. Einen Agenten, der dann noch die Governance übernimmt, also zu gucken, ob die internen Kontrollen entsprechend durchgeführt sind. Der die Compliance überprüft, dass jeder Prozess auch entsprechend compliant ist. Der noch schaut nach der IT-Security und so weiter und so fort. Also AI-Native bedeutet nicht nur, ich habe mal eine AI, die mich jetzt hier unterstützt, sondern ich öffne meine Prozesse, designe meine Prozesse neu, integriere Agenten.
Mit öffnen und 90 Grad, nur damit ich dich richtig verstehe und die Zuschauer zu Hause, das ist noch viel wichtiger auch, heißt, du hast ja unterschiedlichste Compliance, regulatorische Prozesse innerhalb einer Bank, gerade wenn man unterschiedlichste Services anbietet. Da geht's, fängt an beim KYC-Prozess, KYB-Prozess, da geht es darum, ums Risk Management, Stichwort Kreditvergabe, dann bist du irgendwie vielleicht bei einem unangenehmen Thema wie Pfändungen und. Verzeihung. Heißt das, ich bin kein Techie, deswegen tue ich nur leichte Vergleiche zu machen. Ihr werft sozusagen die Daten, die bei euch im Unternehmen ja schon anfallen, in den einzelnen Verticals oder Departments zusammen und versucht einfach Entscheidungsprozesse zu optimieren. Das heißt, dass früher vielleicht sich jetzt mal einen bestimmten Account anzugucken oder ihr habt wahrscheinlich ein internes Frühwarnsystem, gelb, rot, grün, wie auch immer, dass man diese Dinge automatisiert und am Ende müssen dann nicht mehr 10 Service-Mitarbeiter draufschauen, sondern macht das vielleicht eine Person, die on top sitzt, weil die Daten und die Bots oder die Agents oder die Protokolle so gut geschult sind, dass sie ein besseres Outcome bringen, als wenn das jetzt 10 einzelne Videos machen, kann man das so sagen.
Es ist ja genau diese Kombination, dass ich dann Mitarbeiter auch habe, die dann die Ergebnisse, die dann die künstliche Intelligenz, ähnlich wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, dann auch tatsächlich überwacht und dann auch für Exception Handling, dann für die Eskalation, dann aber auch dann für die Gesamtüberwachung dann auch entsprechend zuständig
ist. Das ist nur meine Meldung machen und da geht es immer krass.
Genau, ja. Und das ändert natürlich auch so ein bisschen die Zusammensetzung der Mitarbeiter. Mhm. Also bei dieser, das Erreichen der AI Native Bank bedeutet jetzt nicht nur eine Technologie zu haben, also ich habe es ja dargestellt mit Modular, API, Strukturen und so weiter und so weiter und auch eine Prozesse, die jetzt auch komplett anders dann auch zusammengesetzt werden und auch, sondern da geht es dann auch darum, wie kann ich die Mitarbeiter dort auch mitnehmen. Und wir hatten eingangs ja auch ein bisschen drüber gesprochen, dass wir auch Mitarbeiter jetzt dann auch suchen mit einem neuen Skillset, weil wir suchen natürlich Mitarbeiter, die dort Erfahrung haben, aber wir helfen auch unseren bestehenden Mitarbeitern, sich dort weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Jede industrielle Revolution hat zum Schluss mehr Arbeitsplätze geschaffen, nicht weniger. Andere, ja, aber immer in Summe immer mehr. Ja. Dementsprechend bin ich da auch gar nicht so ängstlich davor zu sagen, oh, ich werde hier auch selber irgendwann mal wegrationalisiert. Das wird nicht passieren. Sondern was passieren wird, ist, dass das Zusammenspiel und dieses Zusammenarbeiten anders wird und dass wir einfach auch mehr Produktivität damit auch erreichen.
Und ich glaube, unabhängig davon, also ich finde trotzdem immer spannend, muss man alles separat voneinander betrachten, aber es wird wahrscheinlich irgendwann die ersten Ein-Personen-Unternehmen geben, die in Richtung Unicorn-Status gehen können, weil einfach die Produktivität dermaßen steigt, weil einfach das Ding 24 Stunden arbeitet. Da zwei Fragen. Versteht das die Finanzaufsicht oder wie viel Freihand habt ihr, das umzusetzen, was ihr schon umsetzen könntet oder wolltet? Und das Zweite ist, wie nehmen das eure Kunden wahr? Merken die einen Unterschied? Befürworten die das? Gibt es auch da Zurückhaltung? Was sind da irgendwie Roadblocks, die ihr gegebenenfalls habt bei der Version?
Also ich glaube, erstens, das ist ja nichts, was wir jetzt hier als Solaris eine spezifische Entwicklung der Solaris. So, wir sind da vielleicht ein bisschen früher dran. Ach, ja, wir sind da vielleicht auch ein bisschen radikaler und auch ein bisschen konsequenter. Aber das ist doch etwas, was jeden Einzelnen betrifft. Das ist eine Veränderung unserer Industrie als Ganzes. Und ob wir das jetzt machen oder nicht, ja, wird die Veränderung nicht aufhalten. Und das weiß auch die BaFin. Ja, und die BaFin hat, war immerhin schon so weit, muss man jetzt auch mal wieder sagen, die war da schon relativ früh dran, weil die haben nämlich schon bereits ein Referat für AI gegründet. Ja, die beschäftigen sich aktiv mit dieser Thematik. Das ist jetzt überhaupt nicht so, dass die jetzt irgendwie hinterherhinken. Ja? Ich meine, das ist wie in jedem anderen Unternehmen auch. Man wird welche haben, die sind da jetzt früher dabei und können das früher adaptieren und welche später. Aber die Aufsicht an sich hat das Thema schon längst für sich entdeckt und hat dort auch entsprechend auch gehandelt. Wir sind sehr neugierig auch. Ja, also wenn wir diese Themen dann auch besprechen, wenn wir da durchgehen, also unsere die Betreuer hier von der BaFin sind immer ganz begeistert, wenn sie dort mit dabei sind. Mhm. Ja. Und ja, wird natürlich auch ein bisschen kritisch drauf geschaut, ja, dann, weil die AI darf ja sich nicht auch selbst überlassen werden. De facto ist die AI ja genauso, so ein Agent ist ja genau wie ein Mitarbeiter. Ja. Man hat da die Verantwortung dafür. Ja. Man kann nicht sagen, und man kann ja auch nicht sagen, hier, das hat die künstliche Intelligenz gemacht. Ja, ich meine, sorry, wir als Bankvorstand sind dafür verantwortlich, ja, und können nicht irgendwie sagen, das ist die künstliche Intelligenz.
Und ich glaube, dabei Retail-Facing Geschäftsmodelle, wie jetzt im E-Commerce, im Payments-Bereich noch ganz andere Accountability-Fragen haben,
als genau.
Wir die halt einen Compliance modernisieren.
Ja.
Ja. Jetzt auf den Kunden geschaut, ist jetzt eine schwäche Frage, ich weiß. Gebe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt, cool, ich steigere Produktivität eigentlich bei kleiner oder gleichbleibender Workforce. Das heißt, ich habe ja nicht nur Effizienzgewinne, sondern ich habe ja auch monetär Gewinne. Jetzt geht es ja zweiliger. Entweder man sagt, ich gehe noch günstig auf den Markt, obwohl das bestimmt schon mehr als konkurrenzfähig ist. Oder ich erhöhe meine Marge, was auch ein spannender Punkt ist, den ich zumindest noch anreißen wollen würde. Die SBI hat ja sicher auch eine Idee und du für dich wahrscheinlich auch, wann man profitabel werden möchte. Und da ist, glaube ich, diese Transformation ein wichtiger Schritt. Wie ist da so die Gemengelage im Sinne von, was wird für die Kunden besser, was wird sozusagen in euren Büchern besser? Oder wo ist da der persönliche Fokus, dass du da bist?
Naja, ich denke, das wird wie immer eine Balance sein zwischen dann dem Renditeanspruch, ja, und dann auch dementsprechend weitergeben dann dieser Effizienten an die Partner. Ich glaube, das ist in jeder Industrie so, ja, und das ist ein ganz normaler Prozess. Und jetzt müssen wir erstmal unsere schwierigen Zeiten, die wir in der Vergangenheit hatten, müssen wir jetzt erstmal verarbeiten. Mhm. Ja, und da ist jetzt natürlich auch unser Ziel, dass wir diese ganze Transformation, die kostet ja auch viel Geld. Also wir werden allein 50 Millionen werden wir für das Thema Artificial Intelligence ausgeben. Ja, da müssen wir natürlich schon sehen, das ist eine Belastung, die wir eingehen, aber die wir von der SBI auch gedeckt bekommen. Also die ist da absolut auch, sieht das auch als das Zukunftsthema schlechthin auch an, unterstützt das völlig, ja. AI Native ist jetzt in der Zwischenzeit auch in Tokio, das finde ich auch schön, dass wir da jetzt ein bisschen voran waren, ja, ist jetzt aber auch in Tokio genau das Thema und das Credo für den Konzern. Und ja, und wir werden sicherlich 2026 ist Transformationsherr, sowieso klar. 2027, glaube ich, werden wir uns da langsam aber sicher einschwingen und 2028, also Ende 2027, Anfang 2028, werden wir sicherlich dann einfach auch der EBITDA positiv dann sein.
Wenn ihr da auf die Transformation schaut oder du und auf die Summe, die ihr investieren möchtet, was sind also die größten Kostenpunkte? Ne? Also was Leute auch noch vergessen, ich sehe das jetzt gerade so bei vielen AI-First-Startups, Tokens kosten Geld. Da wird auch noch spannend, wie sich das entwickelt. Also man hat schon nach irgendwie jeder Kostenpunkt, stellge neue Leute ein, die genau das machen, plane da vielleicht auch mit einem anderen zusammenzuarbeiten. Ich habe jetzt schon super tolle Nischlösungen gesehen im Bereich Banking Operations, Governance-Strukturen von Agents, oder wollt ihr das alles jetzt bei euch so Boden standen und macht ihr das wie mit einem beschmierenden Team oder werden da logischerweise auch eben so ein, zwei Leute neu angedockt?
Ja, also da werden wir sicherlich, also erstens werden wir noch eigene neue Mitarbeiter auch entsprechend einstellen, die uns dort auch helfen, das dann zu managen. Auf der anderen Seite werden wir aber nicht alles selber bauen. Also das werden wir auf gar keinen Fall. Also das geht auch gar nicht. Ja, also ich glaube, das ist total illusorisch. Ja, jede Woche kommt wieder was Neues, Tolles auf den Markt. Die Frage ist, wie integriere ich das? Wie kann ich die Kontrolle darüber behalten? Wie können wir ein Framework bilden, das einfach uns die Governance gibt, um diese Lösungen entsprechend bei uns zu integrieren und umzusetzen? Und das ist neben der Ausbildung der Mitarbeiter, bei denen wir wirklich große Summen auch investieren, ist das, der zweite große Block, ja, dieses Governance Framework zu bauen.
Das ist super spannend und ich stehe ja gerade am Anfang des Prozesses und 2026 ist Transformationsjahr. Da habt ihr jetzt viel vor euch und da fände ich es auch spannend, wenn wir vielleicht nochmal sprechen, retrospektiv und was dann tatsächlich auch schon da ist. Finde aber auch einen Zugang super, dass ich sage, das ist illusorisch zu sagen, wir machen das alles selber, weil da einfach so viel passiert. Jetzt vielleicht auf 27 schauen und danach, ich habe jetzt leise vernommen, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch aufgefasst habe, dass dann schon der Plan ist, wenn diese Investitionen abgeschlossen sind, sich irgendwann amortisiert haben, dass der klare Weg schon Richtung Profitabilität ist. Was ist denn die Langzeitperspektive oder gibt es für die Solaris Bank oder für die SBI, was mit der Bank passieren will? Wird man stärker in das SBI-Ökosystem reingehen, Stichwort neue europäische Projekte? Ist ein Exit überhaupt doch sowas wie ein realistisches Szenario oder will man einfach quasi jetzt so profitablen Banking-as-a-Service-Anbieter in Europa werden?
Ja, also natürlich ist die Profitabilität unser Ziel. Mhm. Ja, profitabel hier in Europa zu sein, das ist definitiv unser Plan, den wir jetzt auch mit aller Klarheit und in aller Radikalität einfach auch umsetzen. Das ist so. SBI hat ein langfristiges Interesse. Also die SBI war ja schon früher, ist ja schon länger dann auch investiert, aber ich glaube jetzt gerade auch im letzten halben Jahr ist bei der SBI die Erkenntnis gereift, dass so ein Eintrittstor nach Europa mit einer voll lizenzierten Bank für die SBI als Gruppe der strategisch richtige Weg ist. Und da freue ich mich natürlich sehr darüber. Und da werden wir natürlich alles dran setzen, um das auch für die SBI und die SBI-Konzerne und Gruppengesellschaften dann auch zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich weiterhin die skizzierte Strategie mit unseren großen Kunden, mit Embedded Finance-Lösungen, auch mit Banking-as-a-Service-Lösungen, werden wir auch weiter alleine natürlich auch fortsetzen. Sodass wir dort einfach einen dritten großen Stream haben aus der SBI heraus, das sich dann hoffentlich so bald wie möglich auch realisiert.
Super spannend. Chef, ich finde noch, ich fühle eine Stunde weitersprechen. Ich glaube, die Stunde haben
wir. Haben doch jetzt angefangen.
Erfolgreich gesprengt. Wir haben uns aber auch viel vorgenommen und ich möchte an der Stelle erstmal Danke sagen, dass du uns irgendwie abgeholt hast. Nach deinen ersten Monaten, wie es persönlich war. Ich schätze, es auch immer selber erneut einen persönlichen Einblick geben, weil es ist de facto keine einfache Arbeit, in so einen Tanker neu reinzukommen. Ja, wir haben viel aufgebaut. Man hört, wenn man dir lauscht, wie viel Freude du an der Sache hast und dass vieles auch gerade im Entstehen ist. Deswegen würde ich sagen, so ein, zwei Punkte heben wir uns einfach fürs Follow-up wieder in ein paar Monaten auf. Meine Abschlussfrage an dich, 6 Monate zurückschauend, und das ist jetzt fies, aber was war so die größte Überraschung für dich retrospektiv? Kann das Große sein, kann eine Kleinigkeit sein, ob wir da sitzen und sagen, irgend so ein Moment, wo du sagst, das war irgendwie eine Überraschung, positiver, negativer, neutraler Art, wie auf jeden Fall, das wird nicht interessieren.
Also die größte und tatsächlich positive Überraschung, also es gab viele positive Überraschungen, aber die größte wirklich positive Überraschung war, als ich in unsere Technologie hineingeschaut habe und dann gesagt habe, wow. Also das war so ein richtiger Wow-Moment. Also da muss ich wirklich auch sagen, das hat mich einfach begeistert. Also das das gibt mir einfach auch die Zuversicht zu sagen, hey, hier kann man in den nächsten 10 Jahren echt nochmal eine richtig schöne Revolution in der Finanzindustrie mitgestalten. Und es gibt uns die Möglichkeit, hier auch wirklich dann auch aktiv mitzumischen.
weil du eigentlich auch schon in der technologischen Pole-Position siehst und quasi erst das Feld von hinten aufräumen musst.
Definitiv, definitiv. Also ich meine, ich glaube, das ist wirklich kein Geheimnis, wenn wir in die IT-Strukturen von Banken reinschauen, dass das wirklich ein Trauerspiel ist. Und dementsprechend ist es wirklich toll, so etwas zu sehen.
Steffen, ich sage danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke auch für die Gastfreundlichkeit bei euch im Büro. Wie aber immer, das letzte Wort gehört immer meinen Gästen. Gibt es noch eine Sache, die du unbedingt loswerden möchtest? Das kann ein Aufruf sein, das kann ein Statement sein, das zu kurz gekommen ist oder was anderes, das du gerne loswerden würdest.
Also mir hat es unglaublich Spaß gemacht, mit dir dort das zu diskutieren und zu besprechen. Ich freue mich sehr, wenn wir das dann wiederholen und wenn wir da wieder stärker dann nochmal schauen, wie hat sich das dann tatsächlich auch entwickelt. Auch die Fragestellung der AI Native Bank, wie materialisiert sich das? Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Da bin ich sehr gespannt, wie diese Entwicklung aufgenommen wird, insgesamt auch in Europa. Mhm. Und ob wir es wirklich auch nochmal schaffen, wie bei Embedded Finance, hier tatsächlich so ein Innovator und diese Veränderung in der Finanzdienstleistung zu treiben.
Ich drücke die Daumen, wenn ich auf die Regulatorik gucke, bin ich leider qua meiner Vergangenheit als Lobbyist immer ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, dass wir werden und ich finde super, dass wir so eine Art strategisches Tagebuch bei Payment und Banking führen. Steffen, ich sage danke und bis zum nächsten Mal.
Kevin, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Danke dir.